meinem Land, diesem Land dienen. Bei manchen ist man nicht ganz so sicher, ob das wirklich so klar ist, aber da lassen wir uns dann mal überraschen von der Realpolitik. Aber ich fand es ungeheuer interessant, als ich da das gegoogelt habe und nachgelesen habe, in welchem Zusammenhang bzw. wie er darauf gekommen ist. Das möchte ich euch gerne weitergeben. Und zwar, als er Schüler des Edelinternats Kuwait war, so hieß es, da musste er in jedem Semester eine feierliche Ansprache des Rektors über sich ergehen lassen. Und dieser George St. John, so hieß der Direktor, hat immer mit der gleichen Redewendung seine Reden abgeschlossen. Frag nicht, was deine Schule für dich tun kann, frag lieber, was du für deine Schule tun kannst. Und offensichtlich war das, nachdem John F. Kennedy gewählt worden war, und es war eine kritische Situation, damals auch politisch, weltpolitisch sehr herausfordernd, und er musste und wollte seine Leute, sein Land motivieren. Und dann hat er sich bei seiner Vorbereitung der Antrittsrede wahrscheinlich daran erinnert, was hat denn der gesagt, und hat dann daraus diesen Satz geformt. Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, sondern lieber, was ihr für euer Land tun könnt. So nebenbei bemerkt, das macht doch einmal mehr deutlich, wie sehr wir von anderen geprägt werden. Manchmal unmerklich oder dann eben an solchen Punkten auch sehr deutlich. Und darum ist es gut, wenn wir uns das gegenseitig immer wieder auch bewusst machen, bei wem, wo wir gewachsen sind, und anderen die Möglichkeit geben, dass auch sie wachsen an uns. Deswegen, ich habe es vor einigen Wochen schon gesagt, ist mir das so wichtig, und ich habe es auch im Stammi-Mail weitergegeben, dass ihr mir Rückmeldungen gebt. Einige haben auch schon geschrieben, aber das dürften ruhig ein paar mehr sein, und dann wollen wir das auch im Gottesdienst hier einbauen, dass wir uns das gegenseitig so ermutigend weitersagen, wo wir an der Seite anderer gewachsen sind oder wo wir es anderen ermöglichen können, auch zu wachsen, damit sie eben genau diesen Schritt auch nachvollziehen können und nachvollziehen, der bei Kennedy hier offensichtlich geworden ist. Dass sie nämlich von jemandem etwas mitbekommen und mitgenommen haben, was sie nicht bei sich selber hängen ließ. Und was ihnen deutlich gemacht hat, es geht nicht darum, dass ich immer vorne bin und das Beste habe, sondern dass wir miteinander uns gegenseitig helfen und dadurch viel mehr zustande bringen können, als wir uns selber jemals gedacht haben. Wir sind gerufen und gerade auch als Christen berufen, andere zu unterstützen. Nicht danach zu fragen, primär, was habe ich davon, sondern eben auch, was kann ich dazu beitragen, wie kann ich mithelfen. Ich denke, das ist ein wahres Wort und ein gutes Wort. Auch an so einem Wahlsonntag wie heute. Darum, egal wer da gewinnt, wir wollen uns weiter dafür einsetzen, dass unser Staat und damit eben auch unser Miteinander in diesem Land sozial gestaltet wird, dass es christlich gestaltet wird und demokratisch zugeht und dass wir uns daran beteiligen. Durch ein Kreuz bei der Wahl oder zwei, sicher, aber sicher und bitte nicht nur, sondern dass wir auch eingreifen und die Möglichkeiten, uns zu beteiligen, einbringen. Da möchte ich euch sehr ermutigen und allen danken, die sich dafür einsetzen und manchem aussetzen. Wir wollen als Christen gerade auch in solchen Punkten eben Salz der Erde und Licht der Welt sein, so wie Jesus gesagt hat. Deswegen, das möchte ich einfach vorneweg sagen, dieses Wort von John F. Kennedy, hat mich aber auch bewegt im Blick auf den Predigttext heute, der so vorgeschlagen wird und wo ich gedacht habe, okay, ich will den jetzt ganz bewusst nicht auslassen, sondern mitnehmen. Ein Wort aus dem Lukas-Evangelium, aber auch im Matthäus- und Markus-Evangelium wird diese Begebenheit zitiert, sehr oft im Zusammenhang mit der Geschichte vom reichen jungen Mann, der zu Jesus gekommen ist und ihm nachfolgen wollte. Und Jesus zu ihm gesagt hat, du kannst gerne mir nachfolgen, aber zuerst musst du was loslassen. Und das hat bei dem jungen Mann einfach nicht so gut geklappt, weil sein Herz hing am Geld, sein Herz hing an dem, was da alles möglich war, was er sich ermöglichen konnte. Und wenn er jetzt Jesus nachfolgt, dann hätte ihn das einiges gekostet. Ist es mir das wirklich wert? Und unmittelbar daran anschließend macht eben Petrus deutlich, dass er nicht danach gefragt hat, was habe ich jetzt primär davon, sondern dass er sich eingesetzt hat und mit Jesus auf den Weg gemacht hat. Aber natürlich in diesem Zusammenhang kommt diese Frage durchaus verständlich auch mal hoch. Was habe ich denn jetzt davon? Was habe ich davon, Jesus, dass ich einen guten Beruf, der besonders nach deinem ersten Besuch, lieber Jesus, besonders toll florierend war. Mein Fischereiunternehmen ist ja richtig geboomt nach diesem Mega-Fischfang mit dir. Aber ich habe es verlassen. Ich bin dir nachgefolgt, war mit dir unterwegs. Das, was der reiche Jüngling nicht zustande gebracht hat, der Petrus hat es zustande gebracht. Er hat seine Familie verlassen, zumindest zeitweise jetzt. Nicht im Sinne, dass er gesagt hat, jetzt werde ich religiös durchgeknallt und lasse meine Vergangenheit total hinter mir. Es heißt später in der Bibel, dass eben Petrus auch mit seiner Frau teilweise unterwegs war, auf jeden Fall zusammengeblieben ist. Aber in den ersten Jahren war zuerst mal Ausbildungszeit. Und das hieß für seine Familie, er ist nicht da. Er ist viel außer Haus. Petrus hat einiges verlassen und hat einiges an Kosten auf sich genommen, um Jesus nachzufolgen. Und dann kommt eben hier in diesem Zusammenhang die Frage, was haben wir denn jetzt davon, Jesus, dass wir alles verlassen haben und dir nachgefolgt sind? Was haben wir davon, dass wir nicht nur gesungen haben, Jesus dir nach, weil du rufst, sondern dass wir es praktiziert haben? Und manches Mal kennen wir das ja auch selber in unterschiedlichen Lebenssituationen, dass wir uns fragen oder vielleicht jemand Vertrautes fragen, habe ich das wirklich verdient? Was bringt's denn noch? Was habe ich denn jetzt davon? Darf man überhaupt so fragen? Ich lasse es mal zur Seite gestellt, gehe nachher nochmal drauf ein, aber möchte zunächst mal dem nachgehen. Was haben wir denn davon, dass wir diesem Jesus nachfolgen, auch heute im 21. Jahrhundert? Oder anders gesagt, was hat man vom Christsein? Was bringt den Glauben Leben? Lohnt es sich dafür, Dinge, Petrus sagt, alles aufzugeben? Beziehungsweise sind wir dafür überhaupt bereit? Oder sagen nicht manche, vielleicht auch unter uns, so ein bisschen Jesus ist okay, aber ganz, das darf mich nicht zu viel kosten. Das darf mir nicht zu sehr unter die Haut gehen. Was habe ich davon? Am liebsten würde ich euch jetzt so fragen und bitten, in kleinen Kreisen mal da miteinander drüber zu sprechen. Aber ich möchte jetzt nicht Einzelne da unter Umständen bloßstellen, weil sie das vielleicht als zu persönlich empfinden. Und doch wird gerade an dem Punkt eben deutlich, wie persönlich das ist, dass man sagt, was habe ich davon, Jesus nachzufolgen? Und nebenbei vielleicht merkt, was hindert mich daran, ihm ganz nachzufolgen. Nun gibt Jesus hier eine klare Antwort. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 28 bis 30. Da sagte Petrus, wir haben unser Zuhause verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus erwidert, ja, Und ich versichere euch, wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, der wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Also Jesus gibt hier zunächst mal eine ganz klare und eindeutige Antwort. Er sagt, jawohl, ich weiß das. Es gibt Menschen, und ihr gehört dazu, ihr habt ganz schön viel aufgegeben. Aber ich versichere euch, ihr werdet nicht zu kurz kommen. Ihr werdet merken, ein viel größerer Reichtum wird uns gegeben, jetzt schon, und eine Zugabe sozusagen in der Ewigkeit. Das wäre so ein erster Leitgedanke, wer das so sich einprägen möchte oder mitgehen möchte. Theoretisch würde es jetzt auch da vorne stehen, stellt es euch vor. Erstens, es lohnt sich mit Jesus. Es lohnt sich mit Jesus, denn wer um Gottes Willen loslässt, kann aus Gottes Hand umso mehr empfangen. Wow. Und plötzlich war es da. Das ist so für mich der erste Grundgedanke, der mir hier begegnet in diesem Bibelwort. Es lohnt sich mit Jesus, denn wer um Gottes Willen loslässt, kann aus Gottes Hand umso mehr empfangen. Und es freut mich sehr, weil jetzt könnt ihr nämlich auch das andere sehen. Man kann beides verlassen und wiederfinden. Und ich habe da mal diese Tabelle drauf gemacht. Was auf der linken Seite steht, steht sozusagen, was verlassen wird. Und es ist eigentlich interessant zunächst mal, ich hätte jetzt auf der linken und rechten Seite genau dasselbe hinschreiben können. Habe aber versucht, auf der rechten Seite das noch ein bisschen hier so zu entfalten und deutlich zu machen. Natürlich, Petrus hat zunächst mal sein Haus in Kapernaum verlassen und die anderen haben ihre Häuser, ihr Zuhause verlassen, ihren Besitz und Eigentum und haben sich mit Jesus auf den Weg gemacht. So war das damals. Das gibt's heute auch, aber ich denke, bei den meisten von uns ist das nicht unbedingt der Fall. Was haben Sie dafür erfahren? Sie haben Wunderbares erlebt, Sie haben Gastfreundschaft erlebt, Sie haben erlebt, wie sich Ihnen Häuser geöffnet haben und Sie wo zu Hause sein konnten, ein Eigenheim. Da fällt mir gerade ein, so ein paar junge Leute haben wohl vor einigen Tagen so eine Aktion mitgemacht. Ihr bekommt, glaube ich, 5 Euro, gell? 5 Euro und eine Woche lang geht ihr mit Gott sozusagen auf Tour und lasst euch mal führen. Und wir möchten, wenn ihr wieder zurückkommt, ich weiß nicht genau, wo das war, aber es war wirklich so, wir möchten, wenn ihr wieder zurückkommt, dass ihr uns ein Bild vom Meer mitbringt. Von Freiburg aus mit 5 Euro ein Bild vom Meer mitbringen. Und die jungen Leute sollten wahrscheinlich lernen, Gott zu vertrauen, dass er gut für sie sorgt. Am Donnerstag sind sie zurückgekommen mit einem Bild vom Mittelmeer und sie haben erlebt, mit Schlafsack versorgt und per Trempen sind sie an vielen Orten überraschenderweise gut aufgenommen worden und gut durchgekommen und ich glaube, zur Freude der Eltern auch wieder gut zurückgekommen. So ein Wagnis, ein geplantes Wagnis, kann man so oder so dazu stehen. Aber es macht ein bisschen was von dem deutlich, was die Jünger erlebt haben. Für die war das nicht nur einfach ein Versuch, sondern das war eine Herausforderung. Und es war nicht leicht zu sagen, okay, mit dem, dass sie Haus und Eigentum verlassen haben, haben sie auch eine sichere finanzielle Versorgung verlassen. Und manche Studenten erleben das genauso, dass sie sagen, ich habe jetzt einen langen Beruf gearbeitet, aber ich weiß noch nicht, ob das klappt, das Studium da durchzuhalten und das auch zu finanzieren. Und dann zu erleben, doch, Gott sorgt für mich. Eigentlich könnte man so diese Spalten auch deutlich überschreiben auf der linken Seite, was man loslässt und auf der anderen Seite, was man wiederbekommt. Und manches Mal ist es ja auch dasselbe. Manches Mal, und das kennen vielleicht auch einige von uns, muss man auch eine Beziehung loslassen. Loslassen und sagen, so wie sie jetzt ist, ist es eine Belastung und ich merke, Jesus ruft mich da heraus und plötzlich stellt einen Jesus ganz neu wieder in diese Beziehung hinein. hinein. Und man merkt, es ist etwas wirklich neu geworden. Ich erlebe auch das Gegenüber so. Und ich merke, Gott hat zu mir gesagt, lass los, nicht um es mir wegzunehmen, sondern um es mir wirklich erst zu geben. Um es mir neu zu geben. Und so macht Jesus dem Petrus deutlich, jawohl, ihr habt vieles verlassen, auch schwere, herausfordernde Situationen auf euch genommen. Und es ist ja gerade bei dem Stichwort Frau, Geschwister, Eltern ganz schön heftig, wenn man merkt, eigentlich man ist da verbunden, aber plötzlich um Jesu Willen entsteht eine Distanz. Und man merkt, der andere wird mir fremd und ich werde ihm fremder. Manchmal sogar kommt es zu Konflikten, gerade um des Glaubens Willen. Und das durchzustehen ist brutal. Aber Jesus sagt, wer um des Reiches Gottes Willen hier einen Weg geht, einen geraden Weg, der wird nicht zu kurz kommen. An der Stelle möchte ich gerade Menschen, die hier Mühe haben, dazu ermutigen, auch das Gespräch mit anderen zu suchen, die geistlich mit ihnen unterwegs sein wollen. Ob im Hauskreis, im größeren Kreis einer Kleingruppe oder auch in der persönlichen Seelsorge. Weil es ja manchmal auch eine Zerrissenheit sein kann. Und man sich fragt, kann das wirklich sein? Und da möchte ich persönlich nicht einfach nur für mich alleine entscheiden, weil ich merke, da gibt es Abgründe in meinem Kopf, die mich manches Mal auch in Verrücktheiten reinführen könnten. Nein, ich nehme das an, dass Gott mir Menschen zur Seite stellt, die das gut mit mir meinen und erkennen, ja, es gibt und es braucht in unserem Leben die Freiheit des Loslassens. Aber wir wollen dann auch offene Augen haben für das, was Gott uns Neues schenkt. Das Geschenk des Findens. Das wird hier so schön gegenübergestellt. Und als Gottes gewaltige Zugabe, habe ich gedacht, muss man sich immer wieder bewusst machen, was Jesus dann hier sagt. Das erlebt ihr jetzt schon, aber Gott gibt euch noch mehr dazu. Ewiges Leben. Gemeinschaft mit ihm, die auch nicht tot zu kriegen ist. Ein Unterwegssein, das sich wirklich lohnt, weil die Welt nicht genug ist. Ich habe so gedacht, der Ehrlichkeit halber muss man an diesem Punkt natürlich auch deutlich machen, vielleicht gehört da noch eine dritte Spalte dazu oder steckt in der ersten Spalte drin. Ich habe sie jetzt schon ein bisschen mit eingebaut, nämlich ich habe so gedacht, man müsste überschreiben, was kostet denn Christsein? Das Loslassen bedeutet eben manchmal nicht nur Freiheit, dass man von etwas frei wird, was einen gefangen genommen hat, sondern bedeutet manches Mal auch Verlust. Dann müsste man vom Preis der Nachfolge sprechen. Für manche bedeutet es zunächst mal Spott und Hohn. Verfolgung. Gerade auch Menschen in unserer Zeit, die um des Glaubens willen wirklich all das hinter sich lassen mussten und müssen. Haus, aber auch Familien. Aktive und passive Diskriminierung. All das steckt da auch drin. Und trotzdem, denke ich, wollen wir von dem Text her besonders an der rechten Spalte hängen bleiben. Jesus sagt, und wenn ihr alles verliert, ihr werdet mit mir noch viel mehr gewinnen. Mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Es gibt da Stellen auch vom Apostel Paulus, der sagt, dass Gott überschwänglich mehr tun kann, als was wir bitten oder überhaupt auch verstehen können. Gott kann. Ich möchte aber bei dieser Schwerpunktsetzung bleiben, bei diesem, ich sag mal, Dualen und musste da an die Wette des Pascal denken. Blaise Pascal war ein französischer Philosoph und Mathematiker, der vor einigen hundert Jahren gelebt hat und relativ spät, in Anführungsstrichen, zum Glauben kam. Und er hat sich sehr viel auseinandergesetzt eben mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen und wie wahrscheinlich ist was, wenn das so und so eintritt. Und er hat in seiner Logik eine Wette abgeschlossen, die er dann auch aufgeschrieben hat. Wer möchte, kann das gerne mal nachgoogeln. Ich habe hier so ein Bild, wo das Zentrale von ihm nochmal deutlich vor Augen gestellt wird. Das ist die Pascalsche Wette. Er sagt, im Blick auf Gott gibt es eigentlich nur die Chance zu gewinnen, wenn wir an ihn glauben. Und dann sagt er, es gibt da vier Optionen. Das erste, man glaubt an Gott und Gott existiert. In diesem Fall hat man gewonnen. Jawohl, ich vertraue dem, der mir verheißen hat und in der Ewigkeit sogar zukünftig ewiges Leben, Gemeinschaft. Dann sagt er, zweite Option, man glaubt an Gott, aber es gibt Gott gar nicht. Was passiert dann? In diesem Fall gewinnt man nichts. Aber er sagt, man verliert auch nichts. Denn wer sich nach dem Gott der Bibel ausrichtet, der führt ein Leben, okay, da gehört Verzicht dazu, da gehört auch Orientierungshilfe, manches Nein und manches Ja dazu, aber ich glaube, man kann ein gutes Leben führen und wenn es ihn nicht gibt, tja, war jetzt mal daneben, aber so schlecht war es vielleicht doch nicht. Nächste Option, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man ebenfalls nichts, aber man verliert auch nichts. Und die vierte Option, man glaubt nicht an Gott und Gott gibt's doch. Und all das, was in der Bibel steht, stimmt. In diesem Fall schlecht. Man hat verloren. Denn wer Jesus hat, der hat das Leben und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Ich erinnere an die Losung von heute. Ich habe euch vorgelegt, Leben und Tod, Segen und Fluch, damit ihr das Leben wählt. Und von diesen vier Optionen, da sagt dann Pascal, es muss gewettet werden, das ist nicht freiwillig. Ihr seid einmal im Spiel und nicht wetten, dass Gott ist, heißt wetten, dass er nicht ist. Also wer behauptet, dass Gott nicht ist, der muss damit leben. Hiermit ist ein Punkt erledigt. Aber wie sieht es nun um eure Rettung aus? Wir wollen Gewinn und Verlust abwägen, so Pascal. Setze du aufs Glauben. Wenn du gewinnst, gewinnst du alles. Wenn du verlierst, verlierst du nichts. Also glaube, wenn du kannst. Herzliche Einladung. Vielleicht ist die Wette des Pascals so ein Anstoß für dich, gerade wenn du kritisch gegenüber Glaubensfragen bist oder auch Gott gegenüber manchem gleichgültig, mal darüber nachzudenken. Was habe ich eigentlich zu verlieren und was könnte ich gewinnen? Das war der erste Gedanke. Es lohnt sich mit Jesus, denn wer um Gottes Willen loslässt, kann aus Gottes Hand umso mehr empfangen. Der zweite Gedanke, der mir von diesem Text wichtig ist, ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, ist, Jesus ist so barmherzig, dass er, was falsch ist oder was falsch gefragt ist, richtig beantwortet. Nämlich der Gedanke, die eigensüchtige Absicht ist der Verderb. Das hat der Ausleger Gottfried Voigt wunderbar ausgeführt und da möchte ich euch ein paar Gedanken weitergeben dazu. Vielleicht ging es euch ja auch so. So ist diese Frage nicht grundfalsch, gerade wenn man mit Kennedy einsteigt, das war ja für mich sozusagen der Gegenpol. Eben nicht nur zu fragen, was habe ich davon, was bringt mir das, sondern auch zu fragen, viel mehr zu fragen, was haben andere davon. Weil hinter diesem, was habe ich davon, steckt ja oft auch dieser Gedanke, die Welt dreht sich um mich und die Leute sind vor allem dazu da, dass es mir gut geht. Und wenn man jetzt von Kennedy herkommt und dem, was auch an anderen Stellen in der Bibel eigentlich schon auch betont ist, dann müsste man doch sagen, müsste die Frage nicht vielmehr lauten, was haben eigentlich andere davon, dass du glaubst, dass du mit Gott lebst, dass du für sie da bist, für deine Familie, für deine Kinder, für deine Eltern, Wenn ich immer nur nach meinem Gewinn frage, dann offenbart es vor allem mein eigensüchtiges Herz. Und wir werden durch diese Frage entlarvt als Menschen, in der Bibel als Sünder bezeichnet, die selbst sogar noch im Frommen ihren eigenen Gewinn suchen. Als ob Gott auf so einen Deal einginge, nach dem Motto, wir lieben dich nur, wenn wir was davon haben. Wir beten dich an, wenn es uns gut tut. Wir gehen in die Gemeinde, wenn uns das was bringt. Und wenn wir nichts davon haben oder zu haben meinen, dann lassen wir es halt eher behäbig, mittelmäßig weiter dahin plätschern. Solches wohltemperiertes Christsein liest nicht die Bibel und kann und will auch andere nicht für Jesus gewinnen. Solch wohltemperiertes Christsein betet kaum und ist auch nicht bereit, etwas zu investieren in Gottes Reich. Es ist weder heiß noch kalt, sondern lau. Und was Gott davon hält, steht in der Offenbarung, gar nichts. Er spuckt es aus. Heiß oder kalt, das ist die Frage, was ist uns der Glaube wert? Was sind wir bereit loszulassen? Um es mit dem Bild eben nochmal auszudrücken, wenn ich was in den Händen habe, dann kann ich nichts anderes mehr aufnehmen. Ich muss das zuerst loslassen. Und wenn ich es loslassen, weglege, dann habe ich wieder die Hände frei, um was zu empfangen. In der Bibel gibt es da Gleichnisse, die das deutlich machen. Das Gleichnis vom Schatz im Acker. Der das haben möchte, der geht hin, gibt sein ganzes Geld aus und kauft diesen Acker, damit er den Schatz hat. Oder die kostbare Perle. Er gibt alles aus, er lässt los, was er bis dahin hatte, um diese eine kostbare Perle zu bekommen. Und dann ist es für ihn auch gar nicht ein Muss. Ich muss das loslassen, sondern ich will. Ich will das alles weggeben, weil ich dann merke, dann bekomme ich das, wonach mein Herz, mein ganzes Leben sich sehnt. Danach ruft Gott uns, dass wir loslassen, um das Entscheidende zu bekommen. Oder wie es Jim Elliot einmal gesagt hat, der ist kein Narr oder der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu empfangen, was er nicht verlieren kann. Das war das Problem vom reichen Jüngling. Er war sehr an Jesus interessiert, aber er war noch so sehr an seinem Reichtum gehangen. Er war gebunden. Und Jesus macht deutlich, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Geld. Wie schwer ist es für einen Reichen, ins Himmelreich zu kommen, weil er am Geld hängt. Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Und wenn Gott euer Schatz ist, dann seid ihr frei. Er hielt verkrampft fest, was letztlich ihn von Gott abhielt. Das muss nicht immer Geld sein, das können auch Menschen sein. Oder ein Hobby, das unsere Aufmerksamkeit so in Beschlag nimmt und unsere Zeit für sich in Anspruch nimmt. Es kann auch unser Stolz oder Eigensinn sein. Ich vor allem. Es gibt so vieles, was uns davon abhält, uns an Gott zu halten. Und was uns damit letztlich die Hände bindet und nicht öffnet für das, was Gott uns geben möchte. Ich möchte euch herausfordern, am Ende dieser Predigt, euch das nochmal vor Augen zu halten und bewusst zu machen. Woran klammere ich mich und was raubt mir das eigentlich? Was müsste ich vielleicht bereit sein, ganz neu in die Waagschale zu werfen, um zu erfahren, was Jesus gibt? Was habe ich von Jesus? Das Dritte, alles. Hier und heute und in Ewigkeit alles. Alles, worauf es wirklich ankommt. Wir gewinnen bei Jesus, was wir ohne ihn nicht hätten. Nämlich den Zugang zum Herzen Gottes. Und die ungetrübte Gemeinschaft mit einem, der uns bedingungslos liebt und mit seiner Liebe versorgen möchte. Dass wir erfüllt werden und überfließen, dass wir lieben, weil wir uns geliebt wissen, dass wir uns für andere Menschen einsetzen, weil wir wissen, er hat sich für uns gegeben und eingesetzt. Was gewinnen wir bei Jesus? dass einer für uns ist, auch wenn alle gegen uns sind. Dass er alles für uns gegeben hat, damit wir uns ihm hingeben können. Er ermöglicht es uns, ganz für ihn zu sein. Wenn wir das merken, dann wird uns das Loslassen eigentlich eine große Freiheit schenken. Und dann werden wir etwas von dem merken, was ich hier in diesem netten Kinderbuch als wunderschöne Bebilderung entdeckt habe. Da geht er hin mit seinem ganzen Karren voll Geld. Er lässt los, weil er weiß, wenn ich die eine habe, diese kostbare Perle, dann geht es erst richtig los. Ich bete. Herr, du weißt, was uns oft gefangen nimmt und festhält, wo wir manchmal vor allem mit uns beschäftigt sind und fragen, was haben wir davon? Da lass uns erkennen, was du für uns getan hast und was du für uns möchtest. Dass wir leben, dass wir Vergebung erfahren, dass wir eine Freiheit in unser Leben hineinbekommen, auch ganz Neues zu entdecken. Hier und in Ewigkeit ein Leben mit dir. Amen. Wir sind eingeladen, jetzt im Abendmahl so einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, ganz wesentlichen, wunderbaren Geschenken. Sehr schön ausgedrückt auch im 23. Psalm, den wir jetzt einleitend singen: Du bist ein wunderbarer Hirt.